Appenzell Innerrhoden. Frühsommer. Höchstes Gras auf einer Wiese, noch nass vom Tau. Zwei Rehkitz liegen im Gras. Sie drücken sich flach auf den Boden. Das ist kein Fehler. Das ist Instinkt. So überleben sie normalerweise. Ein Wildhüter sieht sie aus der Luft. Mit einer Drohne. Er informiert den Landwirt und sagt, da sind Kitz auf deiner Wiese. Bitte melde dich, bevor du mähst. Der Landwirt mäht trotzdem. Ohne Rückfragen. Ohne zu wissen, wo genau die Tiere liegen.
Willkommen bei Tiercrime mit Van Damme, einem True Crime Podcast über echte Tierschutzfälle. Wir zeigen euch, wo das Recht Tier schützt und wo sie im Stich lässt. Ich bin Tami.
Und ich bin Vanni.
Heute reden wir über einen Fall, der auf den ersten Blick alltäglich wirkt. Eine Wiese, ein Traktor, ein Unfall. Aber ist es wirklich nur ein Unfall gewesen? Ein Wildhüter führt mit einer Drohne Suchflüge durch. Er entdeckt zwei Rehkitze auf einer Wiese von einem Landwirt. Er informiert den Landwirt, ganz ausdrücklich. Die Abmachung war, vor dem Mähen sollten Wildhüter informiert werden, damit Tiere vergrämt oder in Sicherheit gebracht werden können. Der Landwirt meldet sich nicht und er mäht trotzdem. Vanni, wäre es rechtlich gewesen, seine Pflicht gewesen, den Wildhüter zu informieren?
Ja, unbedingt. Es gibt zwar keine vorgeschriebene Meldepflicht in dem Sinn, aber das ist ganz klar eine pflichtwidrige Untätigkeit, und zwar gemäss dem Strafgesetzbuch.
Also was heisst das genau?
Ja, es ist allgemein bekannt, dass das Mähen von erntereifen Wiesen für Wild- und Haustiere eine grosse Gefahr darstellt. Also das weiss man wirklich generell. Und das ist darum eben auch ein gefährdendes Tun. Also man macht etwas Gefährliches und im juristischen Sinn schafft man damit eine Garantenstellung aus Ingerenz.
Also das heisst, es ist nicht entscheidend, dass gemeint wird, sondern das Wie.
Ja, ganz genau. Also der Landwirt hat ja sogar genau gewusst von diesen Rehkitz, weil er eben gewarnt worden ist. Also es hat ganz eine konkrete Gefahr bestanden und er hat sich dann trotzdem entschieden, ohne Rücksprache zu handeln.
Also nicht Unwissen oder nicht «ich habe keine Ahnung gehabt», sondern er hat genau gewusst, dass dort Tiere sind und hat trotzdem weitergemacht.
Ja, genau, das hast du eigentlich gut erklärt und zeigt auch genau, warum das ganz klar ein Eventualvorsatz ist. Also es ist zwar nicht direkt beabsichtigt gewesen, aber er hat das ganz klar in Kauf genommen.
Der Bauer meint Wiese. Trotz Warnung vom Wildhüter und ohne ihn zu informieren. Der Frontmeier trifft eins der Kids. Drei Beine werden abgetrennt. Das Tier lebt noch, ist bei Bewusstsein. Es liegt blutig im Gras. Es dauert einige Zeit, bis der Wildhüter das Rehkitz von seinem Leiden erlösen kann.
Mani, das ist ja wieder mal so grausam. Wir reden hier nicht von einem schnellen Tod. Was bedeutet das juristisch gesehen?
Ja, das ist ganz klar eine schwere Misshandlung, respektive eine qualvolle Tötung dann am Schluss, wenn das Tier auch würde sterben dabei. Also das Tier erleidet massive Verletzungen und überlebt ja eben zuerst. Darum eben Misshandlung. Ja, erst der Wildhüter erlöst es dann später von seinem Leiden. Also das ist grausame Tierquälerei.
Ja. Absolut, ja. Und die Gefahr war ja allgemein bekannt gewesen. Ich habe mit den solchen Fällen bzw. Tierquälerei oft vor.
Ja, das ist leider tatsächlich sehr verbreitet. Man redet von 1500 bis 1700 Fällen im Jahr. Das sind so statistische Zahlen, die man nicht ganz genau kann. Es gibt gewisse Hinweise aus der Jagdstatistik. Aber man weiss auch ganz klar, dass die Dunkelziffer sehr, sehr viel höher liegt, weil so Fälle natürlich lange nicht immer gemeldet werden.
Und sind auch andere Tiere davon betroffen?
Ja, es betrifft generell Wildtiere, also vor allem eben auch Bodenbrüter, also Vögel, die in der Wiese am Boden ihr Nest haben, Igel, Amphibien, Junghasen, es kann eigentlich alles Mögliche treffen. Und immer ein bisschen auf die Umstände an, Und es betrifft natürlich vor allem Tiere, die schlecht können flüchten können oder wo, ja, wo halt einfach irgendwie vielleicht ein Problem haben oder so. Und auch Haustiere sind betroffen. Also wir haben auch Fälle in der Datenbank, wo Katzen betroffen sind zum Beispiel. Und besonders häufig trifft es aber natürlich die Rehkitz wegen ihrem Drückinstinkt, weil sie sich eben instinktiv in den ersten, ich glaube, 3 bis 4 Wochen an Boden drücken. Nachher tun sie dann auch versuchen zu flüchten, aber erst im letzten Moment. Und das erhöht eben auch die Gefahr, dass sie dann noch erfasst und verstümmelt
also werden. Also drücken, meinst du, wenn eine Gefahr?
Genau, bist, ja. Genau. Also die Rehkitz tun in der ersten Zeit sich instinktiv wirklich an Boden, aber möglichst klein machen und unsichtbar und unter keinen Umständen laufen sie davon.
Ja.
Weil das einfach ihr natürliches Verhalten ist.
Ja. Wie ein Igel, der sich einkugeln würde.
Genau,
ja.
Genau.
Ja. Ja. Vani, was denkst du, wieso ist es dem Bauer einfach egal gewesen? Er ist ja vorher noch informiert worden.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann das natürlich nicht in dem Sinn beantworten, aber häufig ist es ein Zeitproblem, auf das können wir sicher noch sprechen. Manchmal ist es auch Gleichgültigkeit. Mm. Es kann sein, dass er einfach organisatorisch nicht so, ja, gibt da viele Möglichkeiten.
Ein Rehkitz ist ja jetzt kein Haustier und es hat dementsprechend auch keinen Besitzer, keine Halterin, die dafür haftet. Sind Wildtiere im Recht besonders schlecht geschützt? Gerade weil sie eben niemandem gehören?
Ja. Ich weiss nicht, ob man das so sagen kann. Also rechtlich gesehen sind sie zwar herrenlos und gehören in dem Sinn eben niemandem, wie du gesagt hast, aber sie geniessen natürlich trotzdem rechtlichen Schutz durch die Jagd- und Naturschutzgesetzgebung. Und was ist, sie dürfen nicht behändigt werden. Also man darf sie nicht einfach einfahren, man darf sie nicht einfach halten zum Beispiel. Sie haben dort schon eigentlich einen relativ starken Schutz, wenn sie verletzt sind oder tot, dann gehört es in der Regel den Jagdgesellschaften, also zumindest in Revierjagdkantonen gehört es dann den Jagdgesellschaften oder im Kanton, wo dann auch muss für sie schauen muss und sie meistens dann halt erlösen, eben jetzt ein verletztes Tier. Der Unterschied zu den Haustieren ist, dass sie eben keine Eigentümer eigentlich in dem Sinn haben, aber ich muss sagen, aus jetzt unserer Erfahrung, also ein Eigentümer zu haben, bedeutet auch nicht unbedingt einen höheren Schutz. Weil sehr häufig sind ja die Eigentümer dann auch Täter von einer Tierquälerei.
Okay, also jetzt noch einmal zum Landwirt zurück in unserem vorliegenden Fall. Er war ja verpflichtet gewesen, sich beim Wildhüter zu melden. Das habe ich richtig verstanden.
Ja, er war nicht direkt verpflichtet gewesen, sich jetzt genau das zu machen, sich bei dem Wildhüter zu melden, aber er wäre ganz klar verpflichtet gewesen, zumutbare Massnahmen zu treffen. Und es kommt immer sehr auf die konkrete Situation an. Er hat klar eine Sorgfaltspflicht und er muss eigentlich können zeigen, dass er ernsthafte Bemühungen unternommen hat und dass es keine Alibi-Übung war, die er gemacht hat, oder keine Scheinmassnahmen, sondern effektive Massnahmen. Und er muss sich auch darüber informieren, was sind effektive Massnahmen. Das ist auch in seiner Pflicht. Weil zum Beispiel Felder sind auch unterschiedlich risikoreich. Das hängt auch ein bisschen von der Lage ab vom Feld zum Beispiel oder auch von der Witterung. Da gibt's auch ja, Unterschiede und da muss er sich informieren. Jetzt in dem Fall wäre es einfach die naheliegendste Lösung gewesen, weil der Wildhüter ja schon seine Hilfe angeboten hat und schon gesehen hat, dass Rehkitz rum hat. Also es wäre eine so eine simple Lösung gewesen, darum hat er das eigentlich schon müssen machen. Ja.
Was meinst du nur mit Scheinmassnahmen? Gibt es denn das? Es
gibt manchmal Bauern, die zum Beispiel ein paar Tücher aufhängen oder so.
Tücher aufhängen?
Ja, weißt du, du kannst auch die Rehgeiss versuchen zu vergrämen. Und das ist eigentlich eine sinnvolle Massnahme, aber das reicht alleine nicht. Also wenn man im Voraus schon so ein bisschen Sachen aufhängt, quasi an den Vogelscheuchen oder so ein bisschen Gegenstände platziert, wo der Rehgeiss signalisiert, dass das kein sicherer Ort ist, um die Kitz abzulecken, dann geht sie sie unter Umständen eben holen und bringt sie an einen anderen Ort hin, oder? Und das ist eigentlich eine gute Idee, aber eben das allein reicht hinten und vorne
nicht. Was müssen wir denn sonst noch machen?
Ja, es gibt noch, also es gibt ganz viele Varianten. Man kann mit Duftstoff arbeiten. Man kann absuchen mit Menschen, mit ausgebildeten Hunden. Da müssen aber wirklich ausgebildete Hunde sein.
Also Mensch, gibt es Bauern, die sich da das...
Das gibt es, ja. Das gibt es schon, auf jeden Fall. Und ja, also da gibt es auch Menschen, die da mithelfen.
Das ist ja ein riesen Aufwand eigentlich, oder?
Und das ist ein Aufwand, das ist wahr. Es ist auch anspruchsvoll, es ist nicht ganz simpel. Aber... Ja,
es geht immer um ein Lebewesen oder um mehrere Lebewesen, oder?
Genau, und es gehört einfach dazu. Ja. Also Landwirtschaft ist grundsätzlich anspruchsvoll und das gibt ganz viele Herausforderungen und das ist halt auch eine davon, ja.
Und wenn jetzt der Bauer die Methode angewendet hat oder eine davon von den vielen, die du jetzt aufgezählt hast, dann wäre er strafrechtlich safe gewesen? Und wenn trotzdem etwas passiert wäre?
Ja, also eben so die herkömmlichen Methoden wie Verblenden, Verwittern oder Absuchen mit Menschen oder Hunden, das sind Massnahmen, die, selbst wenn man sie wirklich gewissenhaft durchführt, nur etwa zu 50% erfolgreich sind.
Das ist nicht viel.
Nein, das ist eben nicht viel. Und darum ist es tierschutzrechtlich gesehen eigentlich längt's nicht. Es reicht nur in Kombination mit noch weiteren Massnahmen. Also wenn man wirklich ganz verschiedene Massnahmen kombiniert, dann könnte das reichen.
Wie ist denn das beweisrechtlich? Also er könnte ja einfach behaupten, er hat all diese Massnahmen durchgeführt.
Also da kann man ja schon auch nachweisen, hat man, mit wem hat man telefoniert, wer hat man, was hat man so ein bisschen unternommen. Da gibt es ja schon Möglichkeiten, um das dann nachzuweisen.
Und du hast gesagt, es müssen noch weitere Massnahmen getroffen werden. Also es reicht nicht einfach nur etwas. Weil, wie gesagt, eben, die Chance ist recht gering. Was gibt es denn noch so für Massnahmen, die man könnte...
Also ganz wesentlich ist auch eine gute Beobachtung vom Feld. Dass man wirklich schaut, man kann die Rehgeissen auch sehen, wenn man es gut beobachtet. Die gehen ja auch ihre Kids säugen, mehrmals am Tag. Und dann sieht man, also ja, eben, da muss man halt wirklich das Auge auch dafür entwickeln. Mähtechnik ist sehr wichtig. Empfohlen wird eigentlich, dass man von innen nach außen mäht.
Wieso von innen nach außen?
Dass man eben die Tiere nicht einkesseln. Weil die flüchten sonst gegen innen unter Umständen. Weil eine abgemähte Fläche die wirkt wie eine Barriere. Das ist wie ein Hindernis. Weil sie können sich dort nicht verstecken, oder? Und dann gibt es auch technische Wildretter, also zum Beispiel Infrarot- und Mikrowellensensoren, die messen Temperaturunterschiede oder auch den Wassergehalt von der Umgebung. Es gibt Sirenen zur Vergrämung. Aber all diese Massnahmen sind natürlich auch wieder nicht, geben keine Garantie, vor allem eben bei den Rehkitz. Und sie sind zum Teil mit hohen Kosten verbunden.
Also dann sind die hohen Kosten wichtiger als ein Tierleben?
Nein, es ist halt, dann kommt die Verhältnismäßigkeit so ein bisschen zum Zug, oder? Wie viel musst du investieren, um jedes Risiko auszuschliessen? Und das spielt natürlich im Strafrecht dann auch eine Rolle.
Ja, wie zuverlässig sind denn Drohnen?
Genau, also Drohnen sind ganz klar, bieten am meisten Schutz. Ja,
wieso werden denn die nicht einfach immer angewendet?
Ja, das ist häufig ein organisatorisches Problem. Also vielleicht nochmal schnell zurück zu den Drohnen. Das sind ja also Thermalkameras eigentlich, nicht Drohnen selber. Drohnen ist einfach das Transportmittel oder eben so ein Multikopter, wo dann die Thermalkamera dran hat und das wird bedient durch erfahrene Suchteams. Die Technik und Handhabung ist auch nicht ganz einfach. Und es gibt da den Verein Rehkitzrettung Schweiz, der sich auf das spezialisiert hat. Die arbeiten auch mit Jagdgesellschaften zusammen. Und das ist eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Und vor allem, es ist kostenlos. He? Also das ist definitiv zumutbar.
Ich wollte gerade sagen, dann kann sich niemand ausreden.
Genau. Und jetzt eben nochmal zu deiner Frage, warum das nicht alle machen. Die Schwierigkeit ist eigentlich so organisatorische. Also man muss deutlich, bevor man meint, muss man den Jagdverein oder den Rehkitz-Rettungsverein informieren und muss das Vorgehen absprechen. Also es gibt eine Feldanmeldung, die man machen kann. Oder man kann selber auch eine freiwillige Gruppe zusammenstellen, die eben mit Drohnen arbeitet. Oder man kann sich mit den Bauern in der Umgebung koordinieren. Aber man muss das eben organisatorisch wirklich im Voraus machen. Und es ist ja nicht ganz einfach, das zu koordinieren.
Und wieso tut man diesen Bauern nicht einfach kostenlos so eine Drohne zur Verfügung stellen? Weißt du, dann könnten sie selber...
Ja, das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Also die Technik ist teuer. Also die Drohnen, die sind natürlich, das ist eine rechte Investition. Und die Suchteams, die gehen dann nicht einfach nur auf ein Feld, sondern die gehen an den Tagen, wo der gemeint wird, die machen eins ums andere Feld. Die haben aber nur ein gewisses Zeitfenster zur Verfügung. Die müssen das möglichst früh am Morgen machen.
Weil sie dann unterwegs sind?
Oder? Nein, weil die Temperaturunterschiede dann eben gross sind. Also man sieht dann, oder die Thermalkamera, die muss genau können unterscheiden. Also die muss eigentlich die Wärme vom Körper können messen. Und wenn es warm ist, den Tag durch, dann kannst du das nicht mehr unterscheiden.
Ist der Unterschied nicht mehr zu gross?
Es sind nur die frühen Morgenstunden eignen sich für das. Und in dieser Zeit müssen die Suchteams möglichst effizient mehrere Felder abgrasen, sozusagen. Und die sind dann eben unterwegs. Sie haben so ein durchschnittliches Feld geht 20 bis 30 Minuten zum Absuchen.
Mit der Drohne?
Ja, mit allem zusammen. Ja. Also mit wirklich Einrichten und allem. Aber das wäre eben, du kannst es nicht einfach in einem Bauer eine Drohne geben, weil das ist auch schwierig zum Handhaben. Also das ist schon sinnvoll, dass das Suchteams machen, die eingespielt sind, die genau wissen, dass jeder Handgriff eigentlich sitzt und wo dann eben auch die Rehkitz, die musst du dann auch noch sichern. Das ist dann noch das Nächste, oder? Und das Problem ist halt einfach das Zeitfenster, also der Zeitdruck, wo man witterungsbedingt hat. Also du kannst nicht an jedem Tag mähen, wenn es zum Beispiel nass kalt ist. Musst du warten, bis du ein gäbiges Zeitfenster hast. Und das ist nicht ganz einfach. Und eben das alles zu koordinieren, das ist eigentlich die grosse Schwierigkeit.
Also es ist in dem Fall nicht ganz einfach, aber durchaus möglich, Unfälle, sogenannte, mit dir beim Mähen zu vermeiden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, eben. Also es ist anspruchsvoll, aber eben, das ist Landwirtschaft einen Weg. Unfälle können immer passieren, aber wenn der Landwirt wirklich gewissenhafte Massnahmen ergriffen hat und es passiert trotzdem, dann ist es wirklich eben ein Unfall und dann macht er sich auch nicht strafbar, dann ist er schuldlos.
Ist so nicht fahrlässig?
Nein, dann kann man, also wenn er wirklich die zumutbaren Massnahmen ergriffen hat, ist es auch nicht fahrlässig.
Ganz am Anfang hast du gesagt, Vani, dass man sich Wildtier nicht behändigen darf. Was macht man denn mit einem geretteten Rehkitz?
Ja, also das Behändigen ist eben eigentlich verboten. Aber in dem Fall drückt man so ein bisschen ein Auge zu. Es gibt eigentlich keine gesetzliche Grundlage für das. Aber weil der Schutz, also man tut da ein bisschen abwägen, der Schutz vom höherwertigen Rechtsgut, also das Leben vom Rehkitz, um das zu retten, ist es erlaubt, dass man so ein Rehkitz auf die Seite dreht. Oder also im Idealfall tut man es eigentlich einfach sichern mit einem Harassli. Das Harassli, Stein drauf und Gras drauf, damit es nicht Sonne ausgesetzt ist. Und dann meint man drum herum. Aber es gibt natürlich, also wenn nicht alle einfach nur drum herum meien. Und es ist natürlich auch also riesig stressig, gell, wenn da drum herum gemeint wird. Darum viele tun sie auch einfach an Feldrand oder so ein bisschen in die Nähe vom Wald oder so. Und tun sie dann dort sichern. Sichern muss man sein mit einem Harassli.
Auch mit einem Harassli.
Ja, genau. Ja,
das ist wirklich, Händchen, muss man Händchen anlegen?
Am besten mit Grasbüschel. Ah. Weil es geht eigentlich nicht einmal so sehr um die Rehgeiss, die es nicht mehr annimmt. Das ist, glaube ich, nur so in den ersten Stunden wirklich kritisch. Es geht vor allem auch darum, die Rehkitz, die haben keinen Eigengeruch zum Schutz vor Fressfeinden, weil sie ja eben wirklich dort vor Ort verharren. Und wenn man es anlängt mit etwas, das dann einen starken Geruch hat, dann kann das eben eigentlich das Tier verraten sozusagen und ausliefern. Die Eigen mit Grasbüschel am besten packen und übertragen, sichern. Und sichern muss man es, damit es nicht wieder zurückläuft. Also es gibt Kids, die dann wieder versuchen, an ihr Plätzchen zurückzugehen. Darum ist es wirklich wichtig.
Das mit dem Harassli.
Ja.
Also, man darf sich den Rehkitz behändigen, indem man sie einfach rettet, aber wir dürfen sie jetzt nicht heimnehmen.
Nein, auf keinen Fall. Ja. Also, das ist erstens wirklich nicht erlaubt und zweitens sind die ja abhängig von ihrer Mutter. Und die Mutter, die kommt alle 3 bis 4 Stunden säugen.
Und wenn es verletzt ist, dann darf man es auch nicht heimnehmen, sondern dann muss man im Wildhüter anrufen.
Genau, dann ist der Wildhüter zuständig. Ja, absolut.
Okay.
Ganz genau. Und eben, also man darf es auch nicht zu lang festhalten, natürlich. Das muss möglichst schnell wieder freigelassen werden.
Bauern können sich an den Verein Rehkitzrettung oder auch an den lokalen Jagdverein oder an die Wildhut wenden und dann wird ihnen geholfen. Ist das so korrekt zusammengefasst?
Ja, das trifft absolut zu. Der Verein Rehkitzrettung und auch die Jagdgesellschaften, die machen wirklich schon sehr viel. Sie sind auch sehr erfolgreich. Also muss man wirklich sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte. Da hat man die Zahlen von diesen Vorfällen schon massiv können oben runterbringen. Und da ist sehr, sehr viel Engagement drin.
Das wie viel hat man es können oben runterbringen? Gibt es da Zahlen?
Ja, vor ja, vielleicht 10 Jahren oder so hat man noch von 3'000 Kids geredet, die eben betroffen gewesen sind. Jetzt ist man auf der Hälfte unten. Also ich glaube, man ist auf einem guten Weg. Es ist halt einfach wahnsinnig, dass das, ja, dass das so schwierig ist, um das zu vermeiden.
Und wenn sich noch mehr würde engagieren, genau, dann könnten wir es noch besser oben runterbringen.
Ja, absolut. Ja. Was aber auch noch zu beachten ist, also es gibt auch zum Teil Tierschutzorganisationen, wo man anfragen kann, wenn jetzt ein Bauer zum Beispiel nicht weiss, wie er vorgehen soll. Man kann auch Anwohner bitten. Wir haben zum Beispiel auch immer wieder Leute, die sagen, ich würde gerne helfen bei mir im Dorf, im Bauer. Aber er will das nicht. Aber eigentlich wäre ich bereit, da auch zu helfen. Oder eben auch befreundete Bauern, die aushelfen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und es gibt auch mittlerweile gute Netzwerke. Man muss sich da einfach darum kümmern. Und vielleicht noch als Hinweis in Siedlungsnähe ist es eben auch darum sinnvoll, wenn ein Bauer die Anwohner informiert, damit sie eben auch auf ihre Katzen ein bisschen schauen können, die vielleicht drinnen haben am Erntetag oder so, dass eben auch dort können Risiken ausgeschlossen
werden. Ja, das macht noch Sinn. Ja. Gut, Vanni, ich möchte noch einmal auf die Insekten zu sprechen kommen. Wir haben es vorher schon mal kurz angetönt. Bei Maien werden ja auch ganz viele Insekten getötet.
Ja, das ist tatsächlich so. Also vor allem bei der Grasernte, wo, wenn Wiesen in voller Blüte stehen und man dann meint, das tötet bis zu 60% von diesen Insekten.
Wow, das ist aber eine grosse Zahl.
Massiv. Und das weiss man vor allem schon seit, also eine gute Datenlage hat man seit mindestens 2010. Da gibt es Studien. Ja.
Und trotzdem wird es gemacht.
Ja, ist das halt, also zum Teil, gell, das machen nicht alle, aber es gibt schon immer noch Leute, die das machen, ja.
Vermutlich sind halt einfach Insekten, oder? Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Gedanken sind.
Ja, Insekten sind uns halt schon immer noch nicht so nahe. Sie sind sicher ein bisschen mehr in Fokus gerückt, weil man auf, ja, davon redet, dass es ein Insektensterben gibt oder ein Verschwinden von Insekten und dass sie eben auch ganz eine wichtige Funktion haben. Das ist auch nicht ganz uneigennützig, also es geht dann wieder um uns, oder?
Mhm.
Aber ja, am ehesten sympathisiert man vielleicht noch mit den Bienen, aber auch dort, ja. Also wichtig ist, wie man das kann verhindern kann, zum Beispiel jetzt, wenn man ein Löwenzahnfeld hat, dass man einfach halt wartet, bis der verblüht ist und dann eben halt erst nachher probiert zu mähen. Man kann es auch einschränken, wenn man früh am Morgen oder am Abend vor oder nach der Flugzeit der meisten Insekten tut, mähen. Auch das kann es vermindern. Der Mähaufbereiter ist so ein Thema, der tut eigentlich auch sehr viel dazu beitragen, dass es mehr Insekten verwischt. Man kann an kühleren, bedeckten Tagen mähen, dann hat es auch weniger Insektenflug vor allem. Und was natürlich auch sehr wichtig wäre, wären so Streifen oder Rückzugsmöglichkeiten, wo man kann schaffen kann, dass sie sich eben einerseits können zurückziehen beim Mähen, dass sie wie so Fluchtmöglichkeiten haben, aber auch als Nahrungsquelle lassen. Und es gibt viele gute Tipps auf der Website schlaumähen.ch. Dort ist das alles sehr gut erklärt.
Du hast einen Maiaufbereiter erwähnt vorher. Was ist das genau?
Ja, genau. Der Maiaufbereiter tut das frisch geschnittene Pflanzenmaterial quetschen oder knicken oder anritzen mit Walzen oder Zinken oder so etwas. Und die Idee ist, dass das schneller austrocknet. Also das tut eigentlich helfen beim Trocknen vom Pflanzenmaterial. Aber eben das bewirkt einfach, dass halt noch mehr Insekten dann wirklich auch zerquetscht werden. Und das Ganze ist auch ja, gefährlich für also so einen Maiaufbereiter, auch für Amphibien, für Spinnen, für bodenbrütende Vögel, für Raupen, Heuschrecken. Also es sind da sehr viele Tiere betroffen.
Ja, das denkt man gar nicht. Das ist man sich gar nicht so bewusst, wenn man...
Ja, das ist wahr.
Ja.
Das ist, also ich habe auch gestaunt, als ich so ein bisschen die Publikationen angeschaut habe.
Was mir jetzt in dem Fall immer noch nicht klar ist, hat sich jetzt der Bauer strafbar gemacht oder nicht?
In unserem Fall, der Bauer hat sich ganz klar strafbar gemacht, weil er eben seine Sorgfaltspflicht krass verletzt hat. Ja.
Also er hat die Sorgfaltspflicht verletzt, indem er zum Beispiel nicht den Wildhüter informiert hat oder nicht andere Massnahmen ergriffen hat.
Genau, er hat ja gar nichts gemacht.
Er hat
das Naheliegendste nicht gemacht, den Wildhüter informiert und er hat offenbar auch sonst nichts unternommen.
Also der Täter in unserem Fall hat genau gewusst, dass es auf der Wiese, auf seiner Wiese Rehkitzel gibt und er ist auch gewarnt worden und er hat aber trotzdem gemeint und dabei ein Kitz verwutscht und dabei verstümmelt. Strafmass am Schluss 50 Tage Tagessätze an 70 Franken wieder einmal bedingt. Probezeit 2 Jahre. Was er tatsächlich hat müssen bezahlen, ist ein Buß von lächerlichen 700 Franken.
Ja, plus noch die Verfahrenskosten, also insgesamt 1'100 Franken und einen Strafregistereintrag.
Okay, immerhin, aber... Oder findest du es tut's rechtfertigen, das Strafmass?
Nein, natürlich nicht. Also vor allem eben, weil es da so ein klarer Fall ist, oder? Weil er wirklich genau gewusst hat, dass dort die Kids sind. Also er hat wirklich müssen damit rechnen.
Also für mich klingt das mal wieder nicht nach einem Strafzettel, einfach so, das schwere Tierleid geht einfach mal wieder unter.
Ja, das ist so. Und es ist wirklich, es ist so etwas Brutales. Ich meine, ein Tier anfahren, verstümmeln, es ist wirklich, also...
Das ist furchtbar, oder?
Horror, ja. Und also ich weiss auch von Leuten, wo das auch schon passiert ist, dass das sehr einfährt. Also es ist auch für die, denen, wo es passiert ist, das muss das schlimm sein, das mit anzuschauen und zu hören, wie die Tiere schreien. Also das ist wirklich massiv. Ja, aber darum umso unverständlicher, dass man so etwas in Kauf nimmt. Ich verstehe es nicht, ja. Und besonders ärgerlich ist jetzt da auch noch in dem Urteil wieder mal, oder in dem Strafbefehl, muss man sagen, dass die Staatsanwaltschaft wieder einmal mehr von einer Fahrlässigkeit ausgeht. Das ist für mich auch absolut unverständlich.
Ja, es war ja vorsätzlich, weil er ist ja gewarnt worden. Also dann kann man doch nicht mehr von Fahrlässigkeit reden.
Ja, richtig. Also eben schon das allgemeine Risiko, dass man weiss, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, das würde eigentlich schon länger zum Eventualvorsatz annehmen, also eben seinen Kauf nehmen. Aber geschweige denn, wenn es wirklich noch so eine konkrete Warnung gegeben hätte. Also vorliegend wäre eine harte Strafe angezeigt gewesen. Weil so, das ist einfach gefährlich.
Und wieder eine Frage, was lernt man da daraus bei so einer tiefen Strafe? Das tut doch dazu bewegen, dass jemand beim nächsten Mal wieder nicht heranschaut und hofft, dass man es nicht merkt.
Ja, das Risiko besteht durchaus, weil die Strafe, die er bekommt, die 700 Franken Buß, das ärgert einem zwar, aber es fährt eben nicht wirklich ein. Und genau das ist das Gefährliche, oder? Also es ist das, wo einem nachher einfach nicht so dazu bewegt, das ernst zu nehmen, sondern man ist dann einfach ein bisschen genervt ab dieser Buß. Aber das eigentliche Thema hat man nicht verstanden.
Weißt du, ich fühle mich von solchen Urteilen einfach so etwas veräppelt. Ich kann es nicht verstehen. Und was wäre denn gewesen, wenn es ein Katz gewesen wäre, der verstümmelt worden wäre? Hätte man dann auch so eine geringe Strafe ausgesprochen?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also Rehkitz haben jetzt rein vom Sympathiefaktor her, sind die relativ hoch im Kurs, wenn es jetzt ein Reptil betrifft oder ein Amphibientier.
Und trotzdem leiden alle gleich.
Natürlich, genau. Aber dann ist halt einfach, da sieht man Unterschied auch im Strafmass kann sich das niederschlagen. Bei Haustieren, Katzen, die uns im Allgemeinen sehr nahe sind, ist sicher auch etwas, wo eher höher gewichtet wird. Was aber dort vor allem dazu kommt bei den Haustieren, ist eben auch noch die Sachbeschädigung. Tiere sind ja zwar keine Sachen mehr, aber Tiere, die im Eigentum stehen, in fremdem Eigentum stehen, die eben angefahren werden oder getötet werden, an denen begeht man trotzdem eben auch eine Sachbeschädigung.
Also hat ein Katz den Bauer mehr gekostet als ein Rehkitz?
Ja, Das hätte durchaus können sein, vor allem auch, weil neben den strafrechtlichen Tatbeständen Tierquälerei und Sachbeschädigung auch noch zivilrechtliche Ansprüche könnte dazukommen. Also der Tierhalter, der Katzenhalter zum Beispiel, könnte auch noch zivilrechtliche Ansprüche geltend machen, und zwar Schadenersatz zum Beispiel, auch bei Fahrlässigkeit. Es muss einfach ein widerrechtlicher Schaden sein. Das heisst eben Behandlungskosten oder auch das Einschläfen von einem verletzten Tier oder unter Umständen sogar der Zuchtwert, wenn es jetzt ein Zuchtkater gewesen wäre oder so, könnte man da Schadenersatz geltend machen. Und was noch speziell ist bei Heimtieren, ist vor allem auch der Affektionswert. Also der rein emotionale Wert, den das Tier für seinen Halter hatte.
Wie hoch ist so ein Affektionswert im Normalfall?
Es gibt da noch nicht so eine etablierte Praxis dazu, aber es kann unter Umständen schon mehrere Tausend Franken sein.
Also und dazu kommt ja noch, dass es auch für einen Bauer nicht wirklich toll ist, ein totes Tier im Heu zu haben, oder?
Ja, das ist so. Also das probiert man eigentlich zu vermeiden, weil es auch eine Gesundheitsgefahr darstellt. Wenn du vermeidete Tiere im Futter drin hast, dann kann das zu Botulismus führen. Das ist ein Bakterium, das starkes Nervengift eigentlich produziert und kann also bis zu einer Atemlähmung führen. Und wir haben auch schon Fälle gehabt, wo dann eine ganze Rinderherde zum Beispiel gestorben ist wegen dem. Und ja, es ist eigentlich auch wieder ein qualvolles Sterben in der Folge von dem Ganzen.
Also ist es auch im Interesse des Bauern, dass man hier da besser herschaut.
Unbedingt, ja.
Der Fall ist ein Akt von Grausamkeit aus Gleichgültigkeit. Das Tier stirbt nicht, weil man ihm nicht hat helfen konnte, sondern weil jemand entschieden hat, nicht zu helfen. Und vielleicht ist genau das Beunruhigendste, dass das Tierleid oft nicht aus Hass entsteht, sondern einfach aus Bequemlichkeit.
Ja, Unfälle kann man ja nicht zu 100% ausschliessen. Aber was jede und jeder kann machen, ist Verantwortung zu übernehmen. Und das ist die Pflicht von jeder Bürgerin und jedem Bürger.
Wenn ihr Land bewirtschaftet, mäht, baut, schafft und wisst, dass Tiere betroffen sein könnten, haltet inne, informiert euch, nehmt auch Hilfe an. Und wenn ihr seht, dass Regeln ignoriert werden, dann schaut bitte nicht weg, bietet Hilfe an und meldet das auch. Weil Tiere selber haben einfach keine Stimme und oft haben sie auch keine zweite Chance. Das war es, Tiercrime mit Van Damme, die Folge «Blutige Maad». Ein Fall, der zeigt, wie schmal die Linie ist zwischen Alltag und vermeidbarem Tod. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Bei Tiercrime mit Van Damme, ich bin Tami.
Und ich bin Vanni. Danke, dass ihr uns zuhört. Danke, dass ihr mitdenkt, beobachtet und euch engagiert. Wir freuen uns, euch auch das nächste Mal wieder dabei zu haben.
Nicht vergessen, Tierleid von da mit Gleichgültigkeit. Bleibt bitte aufmerksam und sind bitte die Stimme für Tiere, die selber keine haben.